RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Miriam Berger. Guten Abend. Berlin und Brandenburg haben ihre Pläne für eine gemeinsame Olympia-Bewerbung vorgestellt. Offen ist weiter, ob die Bewerbung für 2036, 40 oder 44 geplant ist. Anke Michel, RBB 24.
Populäre Wettkämpfe sollen am Brandenburger Tor ausgerichtet werden, etwa die Partien der Beachvolleyballer. Die Marathonstrecke könnte unter anderem an der Museumsinsel entlang führen. Rugbyspiele wären im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark möglich. Das Olympische Dorf für mehr als 16.000 Sportlerinnen und Sportler soll an der Messe entstehen. Gemeinsam mit Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein will Berlin Olympia nach Deutschland holen.
Mit einem Festakt ist in Berlin der langjährige Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Parzinger verabschiedet worden. In seiner Amtszeit fiel unter anderem der Bau des Humboldt-Forums. Außerdem wurde die Sanierung des Pergamon-Museums in Angriff genommen. Gleichzeitig wurde die neue Stiftungspräsidentin Ackermann ins Amt angeführt. Die 60-Jährige war vorher Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Bundesgesundheitsministerin Warken hat sich dafür ausgesprochen, dass Hausärzte für Patienten immer die erste Anlaufstelle werden. Mit einer stärkeren Steuerung zu den Fachärzten ließen sich Doppeluntersuchungen und lange Wartezeiten vermeiden, sagte sie bei der Eröffnung des Deutschen Ärztetages. Union und SPD wollen laut Koalitionsvertrag mit gezielter Patientensteuerung mehr Effizienz bei der Versorgung erreichen. Im Gazastreifen haben zwei neue Verteilzentren begonnen, Hilfsgüter zu verteilen. Die dafür verantwortliche Stiftung wird von Israel und den USA unterstützt. Kritiker halten die verteilten Rationen für viel zu klein. Heute brach Chaos aus. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
Tausende von Palästinensern haben das neue Verteilzentrum für Hilfsgüter westlich von Rafah gestürmt. Abgrenzungen und Schutzzäune wurden niedergetrampelt. Berichten zufolge sollen aus einem Hubschrauber Schüsse abgegeben worden sein. Augenzeugen berichten in sozialen Medien, dass die schwer bewaffneten Söldner einer US-Sicherheitsfirma die Flucht ergriffen haben sollen. Israelische Kampfhubschrauber versuchen nun, die Menschenmenge aufzulösen.
In Berlin verdichten sich die Hinweise, dass morgen der ukrainische Präsident Selenskyj in die Stadt kommt. Die Polizei hat dem RBB bestätigt, dass wegen eines Besuchs etliche Verkehrseinschränkungen geplant sind. Besonders in Tiergarten sei zwischen 6 und 22 Uhr mit Straßensperrungen zu rechnen, hieß es. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Abend: viele Wolken und örtlich Schauer. Aktuell in Berlin Buch und 20 und in Guben 22 Grad, morgen meist bedeckt und regnerisch bei maximal 17 bis 19 Grad. Die Zeit, es ist 19.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Clemens Schulze, ich grüße Sie. Bundeskanzler Friedrich Merz war heute zu Gast in Finnland beim Gipfel der nordischen Staaten. Im Fokus standen dabei, wie könnte es anders sein, die Themen Sicherheit und Verteidigung. Skandinavien-Korrespondentin Sophie Donges hat den Besuch von Friedrich Merz verfolgt.
Fast schon resigniert zeigte sich der Bundeskanzler, als das Thema Ukraine aufkam. Eine schnelle Lösung erwarte er nicht, im Gegenteil. Die Bemühungen seitens Deutschlands, der EU und den USA in den vergangenen Wochen auf Russland einzuwirken, sie hätten zu keinem Ergebnis geführt.
Und wenn die russische Seite noch nicht einmal bereit ist, eine Einladung des Vatikan anzunehmen, oder eine Vermittlung des Vatikan anzunehmen, auch auf anderem Territorium zu einem Treffen zu kommen, dann zeigt das, dass Putin und Russland im Augenblick offensichtlich kein Interesse daran haben, hier zu einer Feuerpause zu kommen, zu einem Waffenstillstand oder gar zu einem Friedensabkommen.
In der Konsequenz bedeutet das, dass Deutschland und andere Länder sich auf weitere, länger andauernde Unterstützung der Ukraine einstellen müssten. Und in Bezug auf Russland gelte, nur eine Politik der Stärke könne die Antwort sein, so der Bundeskanzler. Er verwies auf das neue, das bereits 17. Sanktionspaket der EU, das auf die russische Schattenflotte abziele. Mit diesen oft maroden Tankern hält Russland den Ölhandel aufrecht und finanziere damit den Krieg in der Ukraine, so Merz. Und er wiederholte das, was er bereits gestern einmal gesagt hatte. Eine Reichweitenbegrenzung für an die Ukraine gelieferte Waffen hält der Bundeskanzler für falsch. Stattdessen sei schon länger Konsens unter mehreren Ländern,
dass die Ukraine nämlich das Recht hat, die Waffen, die sie geliefert bekommt, auch einzusetzen, auch jenseits der eigenen Landesgrenzen einzusetzen gegen militärische Ziele auf russischem Staatsgebiet. Das ist aus meiner Sicht notwendig, denn wer nur einen Angriff auf dem eigenen Territorium abwehrt, kann sich nicht genug verteidigen.
Das Bekenntnis zu einer Aufhebung der Reichweitenbegrenzung ist ein Kurswechsel im Vergleich zu Amtsvorgänger Scholz von der SPD. Der hatte nur sehr eingeschränkt einem Einsatz bestimmter Waffen in der Region Kharkiv zugestimmt.
Skandinavien-Korrespondentin Sophie Donges war das über den Besuch des Bundeskanzlers in Finnland heute. August 2024. Auf einem Stadtfest in Solingen werden 3 Menschen von einem Mann mit einem Messer getötet, 8 werden schwer verletzt. Heute nun hat vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf der Prozess gegen den angeklagten 27-jährigen syrischen Asylbewerber und mutmaßlichen Islamisten Issa al-Haa begonnen. René Rabenschlag hat den ersten Prozesstag verfolgt.
Der Prozess begann mit einer Überraschung. Der mutmaßliche Täter ließ über seinen Anwalt ein Geständnis verlesen. Seit der Festnahme im August 2024 hatte er gegenüber den Ermittlern die Aussage verweigert. Jetzt gab er zu, 3 Menschen auf dem Solinger Stadtfest getötet und viele weitere verletzt zu haben. In der kurzen Erklärung entschuldigte er sich auch bei Opfern und Hinterbliebenen. Für Simon Ramp, der als Anwalt 8 der Opfer als Nebenkläger vertritt, ist es nicht glaubhaft.
Also die Einlassung war ja sehr kurz gehalten und die Bundesanwaltschaft schenkt dieser Einlassung ja bislang keinen Glauben und alles Weitere muss im Verfahren jetzt vollumfänglich aufgeklärt werden.
Zuvor hatte die Bundesanwaltschaft sehr detailliert den Ablauf des Angriffs und dessen Vorbereitung geschildert. Laut den Ermittlungen soll Issa al-Haa innerhalb von etwa einer Minute 13 Menschen zielgerichtet von hinten angegriffen und 11 in den Hals geschnitten haben. Dabei habe er auch Allahu Akbar, übersetzt Gott ist größer, gerufen. Bundesanwalt Jochen Weingarten.
Der Angeklagte verstand die Tat als Akt des Heiligen Kriegs.
Nach Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft habe Issa al-Haa schon seit 2019 radikale Inhalte im Internet konsumiert. Er habe sich stetig weiter radikalisiert und dann wenige Tage vor dem Anschlag über Chatgruppen Kontakt zu Vertretern des Islamischen Staats aufgenommen. In Videos habe er einen Treueschwur geleistet.
Im Gegenzug leiteten virtuelle Operateure des IS den Angeklagten zur Tat an. Von der ideologischen Bestärkung über die Erstellung von Bekennervideos bis hin zur Auswahl der Tatwaffe.
Für die Opfer des Anschlags ist der Prozess eine psychologische Herausforderung. Nur eine Mutter und ihre Tochter haben den Auftakt heute mitverfolgt. Philipp Müller, der Veranstalter des Festes, war als Zuschauer im Saal.
Für mich war das ja heute wichtig, dass ich ihn mal sehe, weil ich habe jetzt ein Gesicht zur Tat und das ist nach dieser furchtbaren Attacke am 23. August auch sehr wichtig.
Der 27-jährige Issa al-Haa saß stundenlang mit gesenktem Kopf auf der Anklagebank. Er war im blauen T-Shirt erschienen und vermied jeglichen Blickkontakt zu Opfern oder anderen Beteiligten, wie auch Philipp Müller.
Das ist ja genau das, warum ich hier bin, weil ich das für mich haben wollte. Ich wollte wissen, was macht das mit mir? Und es geht jetzt genauso aus, wie ich mir das gedacht habe. Da sitzt der Mensch und jetzt fragen wir uns, warum hat er das gemacht? Ja? Und ansonsten, so wie er sich da gibt, ist er für mich, sorry, ein armes Würstchen gerade, was aber sehr, sehr große Schuld auf sich geladen hat.
Für den Prozess sind insgesamt 22 Tage bis September angesetzt. In dieser Zeit soll vor allem geklärt werden, welche Kontakte der Angeklagte tatsächlich zur Terrorvereinigung IS hatte. Zu diesen Vorwürfen hat Issa al-Haa bisher keine Erklärung abgegeben.
Gerichtsreporter René Rabenschlag war das aus dem Oberlandesgericht Düsseldorf. Die neue Bundesregierung will mehr Effizienz in der Gesundheitsversorgung, damit Kosten gesenkt werden können. Die Pläne dazu werden besprochen auf dem 129. Deutschen Ärztetag, der heute in der Leipziger Nikolaikirche eröffnet wurde. Reporterin Silvia Stadler aus Leipzig fasst zusammen, wie der Eröffnungstag war.
Freundliche Signale auf beiden Seiten. Sie wünsche sich einen Dialog auf Augenhöhe zu den anstehenden Reformen, sagte die neue Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen, CDU, zur Eröffnung des Deutschen Ärztetages. Der Präsident der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt wiederum lobte ausdrücklich, dass die Politik die Meinung der Praxisärzte und der ärztlichen Selbstverwaltung einbeziehen will.
Ohne ihre Perspektive sind Reformen bestenfalls gut gemeint, aber nur wirklich selten gut gemacht. Bei einigen ihrer Vorgänger ging dieser Erkenntnis ein längerer Erfahrungsprozess voraus. Ich bin froh, dass wir uns diesen Umweg sparen können.
Ein Vorhaben der Koalition ist das verbindliche Primärarztsystem, Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen.
Das wird eine große Aufgabe in den nächsten Jahren sein, die zielgerichtete Patientensteuerung durch ein verbindliches Primärarztsystem. Unser Ziel, die Hausarztpraxis als regelhaft erste Ansprechstelle mit einer beschleunigten Terminvermittlung zur fachärztlichen Weiterbehandlung.
Die Anregung dazu kam bereits vom Ärztetag in Mainz vor einem Jahr. Doch unerwünschte Nebenwirkungen sollten vermieden werden, so Bundesärztekammerpräsident Klaus Reinhardt.
Das, was wir nicht wollen, über eine verpflichtende primäre Ansteuerung des Hausarztes fachärztliche Behandlung zu vermeiden oder zu verunmöglichen, das ist damit nicht gemeint. Es soll auch eine freie Arztwahl bestehen bleiben. Der Patient soll sich entscheiden können zwischen dem einen oder anderen Hausarzt.
250 Delegierte aus allen Bundesländern sind zum Ärztetag angereist und werden als eine Art Ärzteparlament wichtige Themen beraten und beschließen. Ihre Erwartungen sind hoch.
Also ich komme aus Bayern, bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt und mir ist besonders wichtig, dass wir diesen gemeinsamen Austausch haben. Ja, dann die Stellungnahmen zum Primärarztsystem. Da freue ich mich auf eine breite Diskussion.
Aktuelles Thema ist das Wichtigste sicherlich die neue Gebührenordnung für Ärzte, weil wir auf die neue Gebührenordnung schon seit 30 Jahren oder 40 Jahren warten.
Baden-Württemberg. Mir als Frau ist ganz wichtig, dass wir Stellung beziehen zum Paragraph 218. Ich finde, Schwangerschaftsabbruch darf nicht im Strafgesetzbuch geregelt werden im Jahr 2025.
Auch das ein Thema auf dem 129. Deutschen Ärztetag, der bis Freitag im Leipziger Kongresszentrum tagt.
Silvia Stadler war das über den Auftakt des Deutschen Ärztetages in Leipzig. Lautes Aufatmen gibt es in den Brandenburger Rathäusern. Die rot-lila Landesregierung steckt den Rotstift für die Finanzierung der Kommunen im Land wieder zurück in die Tasche. Happy End also offenbar, denn gegen die Sparpläne hatten die Kommunen sogar gerichtliche Klagen angedroht. Erstaunlich allerdings, woher so viel Geld plötzlich kommen soll. Landespolitikreporter Nico Hecht weiß mehr.
Eine neue Steuerschätzung soll es möglich machen. Der Fraktionschef des kleineren Koalitionspartners BSW, Nils Olaf Lüders, darf es heute verkünden. 130 Millionen Euro mehr könne das Land Brandenburg danach an Einnahmen erwarten für die nächsten beiden Jahre.
So konnten wir eben auch sicherstellen, dass das Damoklesschwert der schweren Kürzungen in kommunalen Haushalten vorerst wieder verschwindet.
Mehr als 150 Millionen Euro aus dem sogenannten Familienleistungsausgleich pro Jahr wollte die rot-lila Landesregierung laut Haushaltsentwurf eigentlich bei den Kommunen streichen. Dagegen waren die Kommunen Sturm gelaufen, denn es hätte Haushaltssperren für Hunderte bedeutet. Nach langen Verhandlungen nun offenbar doch Einsicht beim BSW-Finanzminister Robert Krumbach, der lange Veränderungen ausgeschlossen hatte.
Ich muss auch anerkennen, dass die Gemeinden eine sehr schwierige Situation haben, insbesondere auch, weil die Haushalte für 2025 schon aufgestellt sind. Dem muss man Rechnung tragen, da darf man die Gemeinden auch nicht überfordern.
Die neue Steuerschätzung mache aber nicht nur das Einlenken nun doch möglich, sondern so wörtlich eröffne auch neue Kreditmöglichkeiten. Sprich neue Schulden. Das Land werde nochmal Kredite in Höhe von 130 Millionen Euro aufnehmen, um die Ausgaben bei den Kommunen abzudecken. Eine Änderung, die wichtig war für die eh schon klammen Kommunen, sagt der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes in Brandenburg, Jens Graf.
Die Not ist wirklich groß, es muss überall viel gespart werden und das hätte jetzt zusätzlich noch einen ganz schlimmen Schlag bedeutet. Wir haben ja jetzt schon kreisfreie Städte, die an den Gebührenschrauben drehen müssen, wo die Parkgebühren erhöht werden müssen, die normalen Verwaltungsgebühren. Und das hätte nochmal deutlich verschärft werden müssen.
Zudem hätten auch bereits begonnene Projekte, neue Straßen, Kitas und Schulen abgebrochen werden müssen. Die Opposition im Landtag reagiert unterschiedlich. Für die AfD zeige das Zurückrudern der Koalition, wie planlos sie agiere. Die CDU hat indes Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der geplanten neuen Schuldenaufnahme. Denn die wäre nur erlaubt, wenn konjunkturbedingt Einnahmen wegfallen, erinnert der Fraktionsvorsitzende Jan Redmann.
Wir haben jetzt die Situation durch die neue Steuerschätzung, dass es Steuermehreinnahmen gibt, dass dies gleichzeitig zu einer der Möglichkeit führen soll, mehr Schulden aufzunehmen, widerspricht sich.
Die CDU werde deswegen einen Antrag stellen, die Verfassungsmäßigkeit dieser Haushaltspläne prüfen zu lassen. Das könnte dazu führen, dass dieser nicht mehr im Juni beschlossen werden könnte.
Aus Potsdam waren das die Informationen von Landespolitikreporter Nico Hecht. Jetzt geht's weiter mit Thomas Groh.
RBB 24 Inforadio Sport.
Alexander Zverev hatte heute seinen ersten Auftritt bei den diesjährigen French Open in Paris. Und der beste deutsche Tennisspieler kam locker in die nächste Runde. Guido Ringel berichtet.
Kein Hurricane an einem windigen Tag in Paris. Alexander Zverev ist jetzt nicht durch sein Match gefegt gegen Lerner Tien, aber ein blitzsauberer Sieg war es doch. 3 Sätze, rund 2 Stunden. Der Hamburger hatte alles im Griff und zeigte sich nach seiner Krankheit zuletzt jetzt fit und konzentriert.
So ein Magen-Darm-Virus dauert halt nicht lange. Das ist halt das Glück dabei. Und ich fühle mich okay. Habe auch heute, fand ich, ein relativ gutes Match gespielt und bin auch bereit für was jetzt noch kommt.
Mindestens das Match in der 2. Runde, denn gegen Lerner Tien aus den USA hat Zverev in diesem Jahr zwar schon mal verloren. Der erst 19-Jährige hat was drauf, konnte das in Acapulco zeigen, auf Hartplatz. Auf dem Sand von Paris aber, wo es Ruhe und Konstanz braucht, da war Zverev der Stärkere. Mit solidem und druckvollem Grundlinienspiel konnte die Nummer 3 der Welt der Favoritenrolle gerecht werden und den Sprung in die nächste Runde schon fast locker meistern. Und auch deswegen das breite Grinsen und Lächeln beim Siegerinterview auf dem Platz. Alexander Zverev scheint sich von einer bislang wackeligen Saison hier in Paris nicht beunruhigen zu lassen. Gar nicht nach Lachen zumute war Maximilian Marterer. Ewig lange gekämpft im Match gegen den Australier Walton und doch das Aus nach 5 Sätzen. Von einst 9 gestarteten Deutschen sind jetzt also nur noch 3 in der nächsten Runde.
Soweit Guido Ringel. Ebenfalls eine Runde weiter. Novak Djokovic nach einem 3-Satz-Sieg gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald. Und damit sind wir beim Radsport. Drama heute auf der 16. Etappe des Giro d'Italia. Über 203 Kilometer von Piazzola sul Brenta nach San Valentino di Brentonico. Denn der Topfavorit musste aufgeben, Primož Roglič vom Red Bull-Team, Holger Gerska.
Dieser Sturz auf wieder einmal regennassen Straßen war einer zu viel. Primož Roglič musste knapp 100 Kilometer vor dem Ziel dieser 16. Etappe den Giro verlassen. Der Slowene war als Gesamtsieger des Jahres 2023 in der Favoritenrolle gestartet, ließ aber kaum einen Massensturz aus und war schon am vergangenen Wochenende nicht mehr konkurrenzfähig. Seit 1,5 Jahren ist Roglič Kapitän der deutschen Bora-Mannschaft. Seine Bilanz bei großen Rundfahrten kennt keine Zwischentöne. Sturzbedingt ist aus bei der Tour de France im vergangenen Sommer, dann ein großer Gesamtsieg bei der Vuelta und nun wieder eine Aufgabe. Aber auch sein Hauptrivale Juan Ayuso ist wahrscheinlich aus dem Rennen. Der junge Spanier verlor in den Bergen viel Zeit. Großer Gewinner dieser Etappe mit rund 5000 Höhenmetern, der Olympiasieger von Tokio, Richard Carapaz. Der Ecuadorianer rückte in der Gesamtwertung bis auf reichlich 30 Sekunden an den Mexikaner Isaac del Toro heran. Den Etappensieg feierte als stärkster einer Fluchtgruppe der Italiener Christian Scaroni.
Holger Gerska berichtete. Und damit zum Fußball. Werder Bremen hat Trainer Ole Werner mit sofortiger Wirkung freigestellt. Dies hat der Bundesligist heute mitgeteilt. Werner hatte zuvor angekündigt, seinen 2026 auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Nun kommt es also zur vorzeitigen Trennung. Der Deutsche Tischtennisbund ist mit seiner Bewerbung für die Weltmeisterschaft 2029 gescheitert. Bei der Vollversammlung des Weltverbandes in Doha schied Berlin bei der Wahl frühzeitig aus. Den Zuschlag bekam Rio de Janeiro. Der Sport mit Thomas Kroh.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Und dieser Tag ist geprägt von einer Vision. Olympische Spiele in Berlin und Brandenburg sowie 3 weiteren Bundesländern. Das Thema ist nicht unumstritten, auch wegen der hohen Kosten. Berlins regierender Bürgermeister Wegner und Brandenburgs Ministerpräsident Woidke aber waren bei der Präsentation der ersten Pläne heute ganz hingerissen. RBB-Landespolitikreporterin Ann-Christine Schenten war dabei.
Beachvolleyball am Brandenburger Tor, Triathlon auf der historischen Glienicker Brücke in Potsdam, Segeln in Kiel oder Rostock-Warnemünde oder Ballsport in Leipzig. So könnten Olympische Spiele aussehen, wenn es nach Berlins regierendem Bürgermeister Kai Wegner geht. Für ihn wären das Spiele mit internationaler Strahlkraft.
Wir brauchen mehr Zusammenhalt, wir brauchen Ziele, wir brauchen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Ich glaube, das kann Olympia befördern.
Frieden, Zusammenhalt, große Worte wurden für diese Bewerbung mit dem Namen Berlin Plus gewählt. Wann es stattfinden könnte? Unklar. 2036, 2040 oder 2044 lauten die möglichen Daten. 2036 gilt als umstritten, denn dann wäre es genau 100 Jahre her, dass die Nationalsozialisten die Spiele im Berliner Olympiastadion für ihre Propaganda missbraucht haben. Über das Datum wird schlussendlich das Internationale Olympische Komitee entscheiden. In Berlin ist aktuell vor allem wichtig, es sollen nachhaltige Spiele werden.
Olympische Spiele bedeuten eben auch, wenn das olympische Feuer erloschen ist, dass es nicht vorbei sein darf. Sondern die Folgewirkungen für eine Gesellschaft, die müssen 20 Jahre nachhalten. Mindestens.
So sollen etwa die 2500 Wohnungen im Olympischen Dorf zwischen Berliner Westend und Grunewald auch im Nachhinein nutzbar sein. Bezahlbar, wie Berlins Innensenatorin Iris Spranger betonte. Für Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sollen die Spiele vor allem die junge Generation erreichen und motivieren.
Um Kindern und Jugendlichen Vorbilder zu geben, und zwar die richtigen Vorbilder, Vorbilder im Sport. Und damit auch einen großen Beitrag leisten, übrigens für den Breitensport. Denn Spitzensport ohne Breitensport funktioniert nicht genauso wenig wie Breitensport ohne Spitzensport funktionieren kann.
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern konkurrieren aktuell noch um die Austragung der Segelwettbewerbe. Schleswig-Holstein unterstützt die Berlin-Plus-Bewerbung genauso wie eine Hamburger Bewerbung. Welche Stadt oder Region letztendlich für Olympische Spiele in Deutschland ins Rennen geht, das entscheidet sich erst im Herbst 2026.
Soweit an Christine Schenten. Olympische Spiele in der Region, eine Chance für viele, aber wie gesagt, das ist ein nicht unumstrittenes Projekt. Und unser Reporter Kaveh Koroschi hat einige Reaktionen gesammelt.
Kosten und Nutzen von sportlichen Großereignissen bleiben für den Steuerzahler umstritten. Uwe Hicksch vom Bündnis No Olympia bezweifelt, dass die Olympischen Sommerspiele letztlich ihr Geld wert sind. No Olympia setzt sich in Berlin für einen Volksentscheid ein, in dem über das Sportereignis abgestimmt werden soll.
Der Berliner Senat spielt immer bei Großprojekten damit, dass angeblich dann auch Dinge passieren, die den normalen Menschen helfen würden. Bisher war es in der Vergangenheit nicht der Fall.
Berlin, so Hicksch, müsse sich auf teure Spiele einstellen. Der Berliner Landessportbund sieht das anders. Sprecher Gerd Graus meint, unterm Strich würde Berlin gewinnen.
Es ist natürlich nicht nur Berlin, die das bezahlen müsste, sondern dann wird es dann nachher tatsächlich ganz viele Gelder vom Bund geben.
Auch der Landessportbund Brandenburg ist zuversichtlich, dass nicht nur der Spitzen-, sondern auch der Freizeitsport in der Region von Olympia profitieren würde, insbesondere durch Investitionen in Sportstätten. Hoffnungen also auf der einen Seite, Sorgen vor Milliardenkosten auf der anderen.
Kaveh Koroschi war das über Reaktionen auf den Plan, unter anderem von Berlin und Brandenburg, sich für Olympische Spiele zu bewerben. Themenwechsel. Schreck in der Morgenstunde für einige Menschen in Zernsdorf bei Königs Wusterhausen. Plötzlich fuhren Polizeiwagen vor, Einsatzkräfte durchsuchten ein Einfamilienhaus. Der Grund, wie sich später herausstellte, mögliche Unterstützung der ostukrainischen sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk, die unter russischer Kontrolle stehen. RB24-Reporter Carsten Steinmetz war heute in Zernsdorf.
Es war heute früh gegen 8 Uhr, als es im sehr beschaulichen nördlichen Teil von Zernsdorf auf einmal hektisch wurde. Anwohnerin Doris Köhler hat den Polizeieinsatz genau beobachtet.
Na, ich bin heute früh mit meinen Hunden rausgegangen zum Spazierengehen und da stand die Straße voller Polizei. Die sind da drüben rein ins Haus, auf dem Grundstück überall rumgelaufen. Ich habe es also noch eine ganze Weile sehen können, über eine Stunde so, ja, weil ich vom Küchenfenster aus genau den Blick hier aufs Grundstück habe. Und da habe ich gesehen, dass da jede Menge hin und her lief, in eine Garage rein, hinten neben der Garage durch.
Thomas Schmidt wohnt direkt neben dem Haus, das durchsucht worden ist. Auch er hatte die Einsatzkräfte genau im Blick.
Polizei und BKA auf den Rücken und mit Stichwesten, also Schutzwesten.
Die Bundesanwaltschaft hat das Einfamilienhaus, auf dessen Grundstück eine Deutschlandfahne weht, durchsuchen lassen. Es geht um möglicherweise illegale Warentransporte in die sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk. Die Gebiete sind von Russland besetzt. Die Volksrepubliken werden von der Bundesanwaltschaft als terroristische Vereinigungen eingestuft. Was ihr Nachbar damit zu tun haben könnte, Thomas Schmidt und seine Frau Dorothea zucken mit den Schultern.
Da wissen wir nichts, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, wir sind nicht so.
Nicht so eng. Zu einer Festnahme ist es in Zernsdorf nicht gekommen. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, der Einsatz stehe in Zusammenhang mit Ermittlungen gegen einen Verein mit dem Namen Friedensbrücke Kriegsopferhilfe. Laut der Website des Vereins unterstütze dieser seit 2015 Menschen in Kriegsgebieten.
RB24-Reporter Carsten Steinmetz war das über die Razzia heute früh in Zernsdorf bei Königs Wusterhausen. Zufriedene Gesichter gab es heute bei der Vorstellung der Jahresbilanz der Messe Berlin GmbH für 2024. Das landeseigene Unternehmen sieht sich wieder auf Erfolgskurs nach Jahren, in denen es sich noch von den Folgen der Corona-Pandemie und den Lockdowns erholen musste. Pläne für die Zukunft gibt's jetzt auch. Landespolitik-Reporter Thorsten Gabriel kennt die Details.
Von Rekorden und historischen Zahlen spricht Mario Tobias, der Chef der Messe Berlin GmbH. Auf rund 481 Millionen Euro Umsatz brachte es die Unternehmensgruppe im vergangenen Jahr. Es ist das beste Ergebnis in der Geschichte der Messe Berlin. Was Tobias besonders wichtig ist:
Wir haben vor allem in unserem Kerngeschäft, also in dem, was uns ausmacht, nämlich Messe- und Kongressstandort hier in Berlin zu sein, da haben wir ein extrem gutes Ergebnis gemacht. 325,5 Millionen Euro. Also rund 70% fast unserer Umsätze wirklich aus dem Kerngeschäft.
Denn in der Tat hatte in den vergangenen Jahren noch ein zweiter Geschäftszweig an Bedeutung gewonnen. Seit 2022 baute die Messe Berlin im Auftrag des Landes Berlin auch das Geflüchtetenankunftszentrum in Tegel aus und ist dort auch für Facility-, Sicherheits- und Servicedienstleistungen zuständig. Immerhin 155 Millionen Euro Umsatz brachte das der Messe 2024 ein. Und damit auch Kritik. Die veranschlagten Kosten seien zu hoch. Die Messe verdiene reichlich am Geschäft mit den Unterkünften. 25 Millionen Euro des Jahresüberschusses wurden damit erwirtschaftet. Knapp die Hälfte des gesamten Überschusses. Doch Messechef Tobias weist diese Kritik zurück. Man habe dem Land Berlin in der Not geholfen und tue dies auch weiterhin.
Wir sind der festen Überzeugung, dass wir ein Teil der Lösung sind und nicht ein Teil des Problems.
Zuversichtlich blicken er und sein Mitgeschäftsführer Dirk Hoffmann in die Zukunft. Im nächsten Jahr geht das Unternehmen mit einer neuen Medizintechnikmesse in Singapur an den Start und mit einem weiteren Ableger der Tourismusmesse ITB in Mexiko. Auslandsaktivitäten, von denen man sich erhofft, dass das nicht nur Geld bringt, sondern auch neue Kunden am Berliner Standort. Die Umsatz- und Gewinnerwartungen in diesem Jahr fallen allerdings geringer aus als die Zahlen im vergangenen Jahr, weil die großen Leitmessen wie die Verkehrstechnikmesse InnoTrans und die Luftfahrtmesse ILA nur alle 2 Jahre stattfinden. Und so sagt Hoffmann:
Wir rechnen in diesem Geschäftsjahr mit einem niedrigen, einstelligen Millionenbetrag als Gewinn.
Investiert werden soll nicht nur in die Modernisierung der Berliner Messe, Hallen, sondern auch in Nachhaltigkeit. Ein erster Schritt wurde dafür schon getan. Unterm Funkturm ist die größte Photovoltaik-Dachanlage in Berlin entstanden.
Gute Bilanz also der Messe Berlin, Thorsten Gabriel informierte. Und dann auch das, der Karneval der Kulturen in Berlin steht für Vielfalt und Toleranz und sieht sich in diesem Jahr allerdings vor besonderen Herausforderungen. Mit einem verschärften Sicherheitskonzept wollen die Veranstalter das Fest vor Amokläufen schützen. Und es gibt eine wichtige Änderung, was den Umzug selbst angeht. RBB-Reporter Paul Vorreiter hat die Details.
Anders als sonst zieht der Karneval der Kulturen diesmal nicht durch Kreuzberg. Wegen einer Großbaustelle in der Gneisenaustraße findet der Umzug in Friedrichshain statt. Er startet mit 67 Gruppen am Pfingstsonntag um 13.30 Uhr an der Frankfurter Allee und zieht von dort Richtung Alexanderplatz. Eine besondere Herausforderung dabei: der Mittelstreifen auf der Karl-Marx-Allee, der mit seiner Vegetation möglichst unbeschadet bleiben soll.
Wir haben schützenswerte Grünflächen und was mir ein großes Anliegen ist, dass, und dazu gibt es extra Aktion, dass diese mitgeschützt werden. Also sowohl von uns, da kann nicht immer alles abgesperrt werden, weil das ist gefährlich, aber wir rufen dazu auf, achtsam mit ihnen umzugehen, sie möglichst nicht zu betreten.
Appelliert Eiser Tubinger vom Leitungsteam des Karnevals der Kulturen. Ziel des Umzugs ist das Kino Kosmos. Dort steht eine Tribüne, auf der sich die einzelnen Akteure nach Ankunft jeweils nochmal für 90 Sekunden präsentieren können. Die letzte Gruppe macht sich um 19 Uhr auf den Weg. Gegen 22 Uhr soll der Umzug vorbei sein. Die Veranstalter hoffen auch darauf, eindrucksvolle Bilder auf der historischen Meile zu schaffen. Als Kontrast zur Vergangenheit der Straße, die zu DDR-Zeiten für Paraden genutzt wurde. Beim Umzug nehmen traditionell rund 600.000 Menschen teil. Spannend wird sein, ob das auch in neuer Nachbarschaft gelingt.
Ich glaube, was man wissen sollte, ist: im Umzug, die Frankfurter Allee und die Karl-Marx-Allee sind ein Denkmal. Und Denkmäler sind ja auch dafür da, genutzt zu werden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Besuchende, und bei den Künstlerinnen und Künstlern weiß ich das, aber auch die Anwohnenden, vielleicht mit uns zusammen noch mal einen ganz denkwürdigen Augenblick herbeirufen.
So Eiser Tubinger. Sie erinnerte auch an die Wurzeln des Karnevals, der in den 90er Jahren nach den rassistischen Angriffen in Rostock-Lichtenhagen entstanden ist.
Soweit unser Reporter Paul Vorreiter. Der Karneval der Kulturen zieht also dieses Jahr durch Friedrichshain. Das Fest bleibt aber wie gewohnt am Blücherplatz in Kreuzberg. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Zu finden auch in unserer App.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Löbenau und Freiwalde ist wegen Bauarbeiten die rechte Spur bis 5 Uhr früh gesperrt. Die Anschlussstelle Duben ist ebenfalls gesperrt. Stadtverkehr Berlin. Vorsicht auf der A100 Richtung Wedding zwischen Oberlandstraße und Tempelhofer Damm blockiert ein defektes Fahrzeug die rechte Spur. Klado auf dem Klaudauer Damm regelt zwischen Topeliusweg und Ritterfelddamm bis Mitte August eine Baustellenampel den Verkehr. Mitte der Tunnel Alexanderplatz ist wegen Bauarbeiten bis heute Nacht in Richtung Prenzlauer Berg gesperrt. Aktuelles zur S-Bahn. Wegen eines defekten Signals am Hackeschen Markt kommt es zu Verspätungen. Betroffen sind die S3, S5, die S7 und die S75. RBB Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19.30 Uhr mit Miriam Berger. Guten Abend. Berlin, Brandenburg und drei weitere Bundesländer haben Details ihrer Olympia-Bewerbung vorgestellt. Danach soll das Olympische Dorf an der Messe entstehen. Beachvolleyball könnte am Brandenburger Tor ausgetragen werden, Rugby im Jahn-Sportpark. Die Marathonstrecke würde an der Museumsinsel entlang führen. Offen ist weiter, ob die Bewerbung für die Spiele 2036, 2040 oder 2044 gelten soll. In der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gibt es einen Führungswechsel. Die Kunsthistorikerin Ackermann löst den langjährigen Präsidenten Parzinger ab. Ute Zill, RBB 24.
Die bisherige Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden ist bei einem Festakt im neuen Museum auf der Museumsinsel in ihr Amt eingeführt worden. Die 60-Jährige übernahm den Posten von ihrem Vorgänger Hermann Parzinger, der die Kulturinstitution seit 2008 geleitet hat. Zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehören unter anderem die Staatlichen Museen Berlins, die Staatsbibliothek und das Staatliche Institut für Musikforschung.
In Leipzig ist der Deutsche Ärztetag eröffnet worden. Mit dabei war auch die neue Bundesgesundheitsministerin Warken von der CDU. Aus Leipzig Silvia Stadler.
Sie wünsche sich einen Dialog auf Augenhöhe, sagte die neue Bundesgesundheitsministerin Nina Warken. Die Koalition wolle in den nächsten Jahren mit dem Primärarztsystem eine Patientensteuerung einführen. Ziel sei die Hausarztpraxis als regelhaft erste Ansprechstelle mit einer beschleunigten Vermittlung zum Facharzt. Die Bundesärztekammer begrüße diese Pläne, erklärte deren Präsident Klaus Reinhardt. Vermieden werden müssten aber Mehrarbeit für Hausärzte und eine Einschränkung der freien Arztwahl.
Im Gazastreifen ist es Medienberichten zufolge bei der Verteilung von Hilfsgütern zu Ausschreitungen gekommen. Demnach sollen Palästinenser eine neue Verteilstation von Lebensmitteln gestürmt haben. Die Mitarbeiter hätten sich deshalb zwischenzeitlich zurückgezogen. Aus israelischen Hubschraubern seien Schüsse abgegeben worden. Die Hilfe kommt von einer Stiftung mit Unterstützung von Israel und den USA. Kritiker lehnen das Angebot als unzureichend ab. In Brandenburg haben Land und Kommunen ihren Haushaltsstreit offenbar beigelegt. Das Land nimmt geplante Einschnitte teilweise zurück. Der Familienleistungsausgleich in Höhe von insgesamt 150 Millionen Euro pro Jahr soll weiter an die Kommunen ausgezahlt werden. Auch sollen die Kommunen weniger eingespartes Wohngeld ans Land zurückzahlen. Statt insgesamt 95 Millionen Euro sollen es nur gut 9 Millionen in diesem und 19 Millionen im nächsten Jahr sein. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Abend, viele Wolken und örtlich Schauer, aktuell in Berlin Buch 20 und in Guben 22 Grad. Nachts wechselnd bewölkt und Regen, Tiefstwerte zwischen 15 und 13 Grad. Morgen meist bedeckt und regnerisch bei maximal 17 bis 19 Grad. Die Zeit 19.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Podcast.
Bomberjacke, Springerstiefel und Glatze. Der Neonazi-Look ist zurück. Bei Jugendlichen wieder beliebter. Und zwar nicht nur aus modischen Gründen. Mehr junge Menschen schließen sich Neonazi-Gruppen an und zeigen offen ihre radikalen Ansichten. Sie marschieren, sie provozieren. Und einige gehen sogar noch weiter. Bei einer Razzia in der vergangenen Woche wurden 5 mutmaßliche Mitglieder einer radikalen rechtsextremistischen Jugendgruppe festgenommen. Sie sollen Anschläge verübt und geplant haben. NDR-Journalist Reiko Pinkert beobachtet seit langem die Szene und hat sich verschiedene Fälle angeschaut. Mit ihm klären wir heute, wie solche jungen Neonazi-Gruppen agieren und wie gefährlich sie wirklich sind. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Hallo Reiko.
Hallo Viktoria. Wir sind in Berlin an einem grauen Wintertag. Es hat sich Schneeregen angekündigt, es ist kalt. Und die SPD ist im Bundestagswahlkampf und in Lichterfelde Ost, der Bahnhof, dort machen sie an dem Tag einen Wahlkampfstand und verteilen Flyer und versuchen mit potenziellen Wählerinnen und Wählern ins Gespräch zu kommen. Und irgendwann sind sie damit fertig und bauen den Stand zusammen.
Am S-Bahnhof Lichterfelde Ost passiert es. SPD-Politikerin Carolyn McMillan und ihr Parteikollege kommen gerade von ihrem Wahlkampfstand, sind an Parteiwerbung zu erkennen, warten auf den Bus.
Gleichzeitig kommt eine etwas größere Gruppe von Neonazis aus Sachsen-Anhalt dort an, die haben sich verfahren. Ja, die wollten eigentlich zu einer Neonazi-Demonstration in Berlin-Lichtenberg fahren. Und dort, ja, kommen sie nicht an, sondern sind dann in Lichterfelde Ost.
Statt in Lichtenberg, ähnlicher Name, aber ganz andere Ecke von Berlin, wo diese Neonazis, wie du sagst, am Bahnhof aussteigen.
Ein Teil von ihnen ist auch alkoholisiert und die fangen sofort an, ja, rumzupöbeln und suchen sich diese beiden SPD-Politiker raus, nehmen ihnen die Mützen weg, direkt in dem Moment, als sie in den Bus steigen wollen.
Und als der männliche Genosse gesehen hat, dass mir die Mütze vom Kopf gezogen wurde, ist er natürlich lauter geworden und hat sich für mich eingesetzt. Das war sein Fehler, weil die haben ihn aus dem Pulk rausgezogen, der einsteigenden Menschen, und haben ihn zur Seite gedrückt, dann auf ihn eingeschlagen, sodass er gefallen ist.
Und dann treten die Neonazis mit ihren Springerstiefeln weiter auf ihn ein, sodass er anschließend ins Krankenhaus gebracht werden muss.
Vor dem Berliner Amtsgericht Tiergarten hat der Prozess um den Angriff auf einen SPD-Wahlkampfstand im letzten Dezember in Lichterfelde Ost begonnen. Den 4 Angeklagten wird unter anderem gefährliche Körperverletzungen vorgeworfen.
Du warst Anfang Mai im Gerichtssaal auch dabei, wo dieser Angriff verhandelt wurde. Welchen Eindruck hast du da bekommen?
Also als ich die vor ein paar Wochen bei dem Gerichtsprozess das erste Mal gesehen habe, da ist mir aufgefallen, dass die vor allen Dingen noch sehr jung waren. Also der Jüngste war, glaube ich, 2008 geboren und der Älteste 2005. Und was mir auch aufgefallen ist, schon so während der Anklageverlesung haben Teile von den Beschuldigten einfach so permanent gelacht und gefeixt und wurden deswegen auch von ihren Anwälten ermahnt. Und als später dann die SPD-Politikerin in den Raum kam, da hat einer der Beschuldigten wieder angefangen zu lachen. Und das hat mir so ein bisschen gezeigt, dass sie überhaupt nicht verstanden haben, in welcher Situation sie sich jetzt befinden und dass das halt auch gar nicht mehr lustig ist.
Es war sein erklärtes Ziel, seine rechtsextremistische Gesinnung zum Ausdruck zu bringen, auch mit Gewalt. Das lässt einer der 4 Angeklagten seinen Anwalt mitteilen, die anderen schweigen und grinsen.
Und das fand ich schon sehr befremdlich, weil ja die meisten, die dann vor Gericht sitzen, schon auch Respekt zum einen vor dem Gericht haben, aber auch vor der zu erwartenden Strafe.
Während wir sprechen, läuft dieser Prozess noch. Du hast von Neonazis gesprochen. Hat sich das vor Gericht bemerkbar gemacht?
Also ein Teil hatte klassische Szenekleidung an. Das heißt, also Szenekleidung, so wie das in den 90ern auch zu sehen war. Das heißt, ein Hemd mit einer Art Bomberjacke, New Balance Schuhe zum Beispiel. Und dann wurde auch bei der Anklageverlesung vorgetragen, was sie bei der Tat sozusagen an Kleidung getragen haben sollen. Springerstiefel, Bomberjacke, Glatze. Also das ist sozusagen ja diese Wiederkehr der Glatzen-Nazis aus den 90ern.
Also Springerstiefel, Bomberjacke, Glatze, das war der Skinhead-Look von Neonazis und das verbindet man eben so besonders mit den 90er Jahren. Und da sprichst du jetzt von einer Wiederkehr. Gilt es auch außerhalb dieses Gerichtsprozesses?
Also mir ist es vor allen Dingen durch Social Media aufgefallen. Ich habe das vor allen Dingen bei TikTok und Instagram gesehen, und zwar Anfang 2024. Da ist das innerhalb kurzer Zeit, also wirklich innerhalb von einem Monat oder zwei, zu ja ganz vielen Neugründungen von Gruppen, aber vor allen Dingen von individuellen Accounts von ja einzelnen rechten Jugendlichen gekommen. Die einzelnen Neonazis posten de facto täglich von ihrem Leben, was sie tun, und wenn es bloß auf dem Kinderspielplatz ist und sich die Stiefel sozusagen einmal fotografieren, um das zu posten. Die Demonstrationen natürlich werden immer sofort gepostet, aber auch teilweise wie so kleine Mini-Influencer, wo sie abends mit ihrer Freundin im Bett liegen und über den Tag plaudern. Ja. Viele neue Accounts, ganz viele neue Accounts von einzelnen Neonazis, viele junge Frauen, rechte junge Frauen, die sich dort auch dargestellt haben. Darüber hinaus habe ich dann natürlich auch mit Szenebeobachtern gesprochen, mit Expertinnen und Experten, die diese Gruppierung auch nochmal professioneller beobachten, und natürlich mit Staatsschützern und Verfassungsschützern. Aus Sicherheitsbehörden habe ich letztes Jahr gehört, dass es so um die 100 neue Gruppen gab. Die Wochenzeitung Die Zeit hat einmal nachgezählt und ist auf ungefähr 120 neue Gruppen gekommen.
100 Gruppen in welchem Zeitraum?
Im letzten Jahr. Dass so viele Gruppen mit einem ähnlichen Habitus entstanden ist, das war neu, zumal die Personen sich über Social Media sehr schnell, sehr eng vernetzt haben. Wir haben gleichzeitig so einen neuen subkulturellen Habitus, der sehr stark an die 90er Jahre erinnert, sprich die Musik von damals sozusagen in die Postings mit reinzunehmen, also die klassischen Rechtsrockbands aus den 90ern, den Kleidungsstil sich dem anzupassen, also wirklich 15, 16, 17-Jährige, die mit ja einschlägigen Szeneklamotten von damals rumgelaufen sind. Der Springerstiefel ist zurück, Springerstiefel und weiße Schnürsenkel, ausgewaschene Jeans, hochgekrempelte Jeans, Lanza-T-Shirts, Bomberjacken, New Balance-Schuhe, also das sozusagen, was eigentlich schon seit vielen Jahren gar nicht mehr präsent war, groß auf den Demonstrationen, das ist jetzt zu einer richtigen, ja, neuen Jugendkultur geworden. Es ist sozusagen so eine Mischung zwischen dem aktuellen Zeitgeist, wie man mit Social Media umgeht, und gleichzeitig einer Subkultur aus den 90ern.
Die Angeklagten im Fall der angegriffenen Wahlhelfer lassen sich so einer neuen Gruppe zuordnen. Lass uns mal eine Gruppe genauer anschauen, eine andere, gegen die auch schon ermittelt wird. Die Deutsche Jugend voran. Was genau ist das für eine Gruppe und wie haben die zusammengefunden?
Also die Sicherheitsbehörden sagen, dass diese Gruppe bundesweit sozusagen Strahlkraft hat, beziehungsweise bundesweit auch Sympathisanten und Mitglieder. Der Kern sitzt in Berlin und im Speckgürtel von Berlin, also in Brandenburg. Das sind vor allen Dingen junge Jugendliche, Anfang 20, 18, 19-jährig.
Und wer macht da mit? Was sind das für Jugendliche?
Also ich habe mir das bei einem Gerichtsprozess einmal angesehen. Da war der Chef der Gruppe vor Gericht. Der soll dreimal Leute zusammengeschlagen haben. Und dort haben einige dann auch aus dieser Gruppe berichtet. Auch seine Ex-Freundin zum Beispiel, die mittlerweile ausgestiegen ist aus der Gruppe und mit diesen Leuten nichts mehr zu tun haben will, die hat so ein bisschen dargestellt, aus welchen Milieus die kommen. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, dass bei diesen Jugendlichen, dass die fast alle arbeitssuchend sind, also keiner geht einer geregelten Tätigkeit nach. Mhm. Dort konnte man dann sehen, wie diese Gruppe sozusagen auch strukturiert ist, wie oft sie Treffen hatten, wie sie sich darauf vorbereitet haben und wie sie über Gewalttaten gesprochen haben.
Diese Gruppe Deutsche Jugend voran, die ist ja eine von etwa 100 Gruppierungen. Lass uns nochmal schauen auf die Art und Weise, wie diese Gruppen agieren und wie die sich präsentieren.
Das kann man hier bei den Mitgliedern dieser ganzen Gruppen ganz oft sehen. Offene Instagram-Kanäle zum Beispiel, also gar nicht irgendwie auf privat gestellt. Und dann sowohl in den Reels als auch in den Stories ganz klar sich antisemitisch und rassistisch äußern, homophob, sexistisch. Und das findet eine unglaubliche Verbreitung. Und ich habe das Gefühl gehabt letztes Jahr, als wenn der eine noch krasser sein wollte als die andere, wie so eine Art Überbietungswettbewerb, was auch zu unwahrscheinlich vielen Ermittlungsverfahren geführt hat.
Kannst du das genauer beziffern?
Das Bundeskriminalamt hat in seiner neuen Statistik das ganz klar beziffert. Also die rechtsmotivierten Straftaten haben um 47% zugenommen. Und diesen deutlichen Anstieg machen die Ermittler vor allen Dingen ja, oder führen ihn darauf zurück, dass eine Vielzahl sogenannte Propagandadelikte sind. Also, ne, ob das jetzt irgendwie der Hitlergruß ist, den man zeigt, oder das Posten von verfassungsfeindlichen, antisemitischen und rassistischen Postings im Social Media.
Also wir reden hier teils von Minderjährigen und von Heranwachsenden, die sich von der rechten Ideologie angezogen fühlen und das offenbar auch offen zeigen. Was sagen denn zum Beispiel deren Eltern dazu? Welche Erkenntnisse hast du da?
Ist im Prinzip sehr, das ist sehr unterschiedlich, ne? Also es gibt zum Beispiel, ich habe die Chats von einer jungen Frau mit ihrer Mutter gelesen, wo die Mutter wirklich oft versucht, auf ihr Kind einzureden. Die Jugendliche war noch relativ jung, irgendwie 17, 18, 19, und immer wieder sagt: Mensch, das bist doch nicht du, das ist doch nicht mein Kind irgendwie, du warst doch nie so. Und die Tochter aber die ganze Zeit dann immer auch wirklich SS-Totenköpfe schickt als Antwort darauf, ja, oder Hakenkreuze postet, um ihrer Mutter klarzumachen, nee, ich bin jetzt rechts. Also das ist sozusagen die eine Seite, also ne, Eltern, die sagen, ey, wir stehen immer hinter dir, egal was ist, aber bitte komm zurück, hör auf damit. Und auf der anderen Seite, das hat mir ein Staatsschützer hier aus Berlin erzählt, der meinte, naja, in Teilen kennt man von dieser Gruppe noch die Eltern der Kinder, die halt früher schon aufgefallen sind durch ja Beteiligung an rechtsradikalen Veranstaltungen oder dass sie selber Teil der rechten Szene waren.
Und im vergangenen Sommer werden die Gruppe Deutsche Jugend voran und andere dieser rechtsextremen Jugendbewegungen dann erstmals bundesweit sichtbar.
Im schwäbischen Albstadt gibt es heute zum ersten Mal einen Christopher Street Day. Die Organisatoren wollen nach eigenen Angaben Flagge zeigen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung in der konservativ geprägten Region. Rechte und rechtsextreme Gruppierungen haben zu Gegendemonstrationen aufgerufen.
Gefühlt sind die an jedem Wochenende zu einem CSD gefahren in der Republik, haben sich zusammen verabredet, haben sich in ihren Kleinstgruppen erstmal verabredet und dann aber auch mit anderen Gruppen vernetzt, auch über Social Media, haben gemeinsame Zuganreisen gemacht und haben dann sozusagen vor Ort gegen diese CSD-Demonstrationen protestiert. In Teilen kam es zu Übergriffen auf Teilnehmende der CSD-Demonstration, aber auch auf Antifa-Aktivisten, auf Journalisten und auf Polizeibeamte.
Die Polizei ist mit rund 200 Einsatzkräften am Wismarer Bahnhof. Neonazis treffen mit dem Zug ein, eine unangemeldete Demo.
Ich war zum Beispiel auf einer Demonstration in Wismar und dort war eine relativ große Gruppe von jugendlichen Neonazis und auch einzelne Mitglieder der Gruppe Deutsche Jugend voran. Und ich wollte am Anfang mit denen einfach mal sprechen, warum sie da sind. Aber das ging überhaupt nicht. Einer von diesen ja, minderjährigen Jugendlichen wollte sich dann gleich mit mir prügeln. Also da hat sozusagen das Gespräch erstmal gar nichts gebracht.
Wir reden von einer gewaltaffinen Neonazi-Szene mit Skinheads, die sich entsprechend kleiden. Bomberjacke, Springerstiefel, Shirts, zum Beispiel mit dem Bandlogo von Rechtsrockbands wie Lanza. Etwas, was man auch aus den Nachwendejahren in Ostdeutschland kennt. Das war eine Zeit, die war von rechter Gewalt geprägt und bekannt als die sogenannten Baseballschlägerjahre.
Auch in der vergangenen Nacht ist es in zahlreichen Städten wieder zu Ausschreitungen gegen Ausländer gekommen. In Wismar versammelten sich erneut mehrere hundert Rechtsradikale vor dem Asylbewerberheim. Sie schleuderten Steine auf die Unterkunft und riefen ausländerfeindliche Parolen.
Reiko, du bist auch in den Baseballschlägerjahren, den sogenannten, aufgewachsen. Wie würdest du diese Entwicklung jetzt einordnen? Gibt es eine berechtigte Angst von einer Rückkehr zu den Baseballschlägerjahren?
Also die Angst teile ich. Ich warne nur davor, überschnell Vergleiche zu ziehen. Ich habe mich im letzten Jahr mit einem Staatsanwalt aus Ostdeutschland unterhalten, der zu mir meinte, das, was er in den 90ern an rechter Jugendgewalt sozusagen angeklagt hat, was er an Ermittlungsverfahren begleitet hat oder betreut hat. Das ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir heute haben. Also die Zahlen sind heute niedriger. Mhm. Was wir aber sehen ist, dass wir einen ähnlichen Nährboden haben, wie das in den 90er Jahren der Fall war. Ich möchte daran erinnern, dass wir ja damals eine Änderung des Asylgesetzes hatten.
In den 90er Jahren.
In den 90er Jahren. Und dem vorher gingen ja sozusagen rechtsmilitante, rechtsterroristische Anschläge mit Toten. Und wir erleben ja jetzt gerade seit ein paar Jahren eine ähnliche Situation. Also, dass viele Menschen Probleme mit Migration haben. Es ist das Dauerthema in Deutschland, was mittlerweile, glaube ich, auch Wahlen bestimmt und massiv beeinflusst. Und in diesem Nährboden kommen diese neuen Gruppen auf, die versuchen ähnlich brutal sich zu artikulieren, wie das in den 90ern war, die ähnliche Musik hören. Es gibt überhaupt gar keine Distanz mehr zur Menschenverachtung. Und meine Angst zum Beispiel ist, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren eine Radikalisierung von wenigen haben, die dann in kleinen Gruppen clandestin und professionell Anschläge begehen, wo wir dann wieder Tote und Schwerstverletzte haben.
Wie schätzen denn die zuständigen Behörden und Experten das ein?
Also die Gesprächspartner, die ich da irgendwie getroffen habe in den letzten Monaten, die befürchten sozusagen eine weitere Radikalisierung. Mhm. Und man hat mir schon letztes Jahr im Sommer gesagt, dass zu erwarten sei, dass ein Teil von diesen jungen Nazis auch demnächst schwerere Anschläge begehen. Das sagen mir Gesprächspartner aus den Sicherheitsbehörden, vom Verfassungsschutz, vom Staatsschutz. Wir sehen aber auch, und das ist der Unterschied zu den 90er Jahren, dass die Sicherheitsbehörden deutlich sensibler auf die Frage des Rechtsterrorismus heutzutage gucken. Wir sehen das auch, wie schnell sozusagen agiert wird. Wir sehen das bei den Festnahmen, bei den Ermittlungsverfahren, die in Teilen wirklich zügig und mit einer sehr großen Vehemenz irgendwie stattfinden. Und das zeigt ja auch sozusagen, dass bei den Sicherheitsbehörden eine große Sensibilität da ist.
Mhm. Okay.
Also man versucht frühzeitig militante Akteure aus dem Verkehr zu ziehen.
Also, die Behörden sind da wachsam und auch aktiv. Jetzt gab es gerade Razzien in verschiedenen Bundesländern, unter anderem in Brandenburg, Thüringen und Sachsen, gegen mutmaßliche Mitglieder einer solchen Gruppe.
Sie nennen sich letzte Verteidigungswelle. Sie sollen Anschläge nicht nur geplant, sondern bereits durchgeführt haben. Besonders erschreckend ist ihr Alter. Es sind zum Teil noch Teenager.
5 Festnahmen gab es da von jungen Männern und auch von Jugendlichen. 2 sind erst 15 Jahre alt und auch die sollen der Neonazi-Gruppierung angehören. Was weißt du über diese Gruppe namens Letzte Verteidigungswelle?
Also diese Gruppe hat sich im letzten Jahr im April gegründet und sie bestand vor allen Dingen aus sehr jungen Mitgliedern. Und was man bei dieser Gruppe ja auch gesehen hat, ist, wie schnell so eine Art Radikalisierung ging. Also die Gruppe gründet sich im April letzten Jahres und einzelne Mitglieder sollen dann bereits im Oktober erste Straftaten begangen haben. In dem Fall sollen sie ein Kulturhaus in Brandenburg angezündet und abgefackelt haben.
Nur knapp entkommen die Betreiber den Flammen. Zunächst geht die Polizei wohl von einem technischen Defekt aus. Doch inzwischen sind sich die Ermittler sicher. 2 15-Jährige haben das Haus in Brand gesetzt.
Die beiden sollen laut der Generalbundesanwaltschaft die Fenster eingeschmissen haben eines Kulturhauses in Altdöbern und dann mit einem Brandsatz dieses Haus angezündet haben. Das Haus ist de facto zerstört worden, ein enorm hoher Sachschaden. Aber nur durch Zufall haben dort keine Leute geschlafen. Und genau deswegen wirft der Generalbundesanwalt den beiden auch versuchten Mord vor, weil natürlich hier auch einfach hätten Leute zu Schaden kommen können.
Diese Gruppe, die sich Letzte Verteidigungswelle nennt, ist das jetzt eine Gruppe, die ganz besonders brutal ist?
Ja, also diese Gruppe sticht hervor, weil mehrere der Mitglieder Anschläge geplant haben sollen oder halt auch schon Anschläge begangen haben sollen. Und da gab es ja nicht nur diese beiden 15-Jährigen, die in Brandenburg dieses Kulturhaus angezündet haben sollen, sondern es gab auch einen Angriff auf eine Asylbewerberunterkunft in Schmölln in Thüringen, wo ebenfalls 2 Mitglieder dieser Gruppe in Verdacht stehen, diesen Anschlag begangen zu haben. Die beiden sollen dort die Scheiben eingeworfen haben und dann mit Pyrotechnik hineingeschossen haben. Und so sollen sie laut Generalbundesanwaltschaft versucht haben, dieses Haus anzuzünden. Draußen wurden auch Hakenkreuze geschmiert und Sikronen gesprüht. Außerdem die Abkürzung LVW für den Namen der Gruppe, für die Letzte Verteidigungswelle. Außerdem sollen weitere Mitglieder einen Anschlag geplant haben. Die sollen dort sozusagen sich bereits sogenannte Kugelbomben gekauft haben, mit denen sie ebenfalls eine Flüchtlingsunterkunft angreifen wollten. Und diese Kugelbomben, das muss man sich so vorstellen, das ist auch so eine Art Pyrotechnik, nur mit einer enorm großen Sprengwirkung. Und hier haben die Ermittler frühzeitig die Mitglieder sozusagen festgenommen.
Heute lässt die Bundesanwaltschaft die Gruppe hochnehmen. In den frühen Morgenstunden sind mehr als 220 Polizeibeamte im Einsatz, durchsuchen Wohnungen in mehreren Bundesländern.
Diese Meldung jetzt von der großen Razzia, von den brutalen Brandanschlägen, mutmaßlich durch diese sehr jungen Menschen. Ist das eine Art vorläufiger Höhepunkt dieser Entwicklung, die du schon lange beobachtest?
Die Entwicklung momentan ist so, dass wir gerade im Diskurs über Geflüchtete ja eine Verschiebung gesellschaftlich haben. Ja, viel mehr Menschen reden über Geflüchtete in einer Menschenverachtung, die es vor 10 Jahren so nicht gab, vor 15 Jahren so nicht gab. Mhm. Und diese jungen Täterinnen und Täter, die fühlen sich dadurch bestätigt. Sie glauben, dass sie das Richtige tun. Und von der Warte müssen wir, glaube ich, leider davon ausgehen, dass das jetzt nicht aufhört, sondern dass es, wenn wir Pech haben, einfach mehr wird.
Reiko, vielen Dank dir.
Danke euch.
NDR-Journalist Reiko Pinkert recherchiert seit vielen Jahren zur extremen Rechten in Deutschland, unter anderem zu einem der schwersten rechtsextremen Anschläge der vergangenen Jahre in Bremen. Was Reiko dazu rausgefunden hat, das seht ihr bei Panorama 3. Autor dieser Folge ist Moritz Ferle, mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Fabian Zweck, Jonas Teichmann, Timo Lindemann, Marie-Noel Zwieler und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Mit Anna Patacek. Hören und zuhören. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Kommt zum Beispiel darauf an, ob Sie sich gerade darauf konzentrieren können, was hier im Programm läuft, oder ob es so ein bisschen nebenher läuft. Und das ist auch nicht alles, was Klänge mit einem machen können. Eine Ausstellung im Londoner Barbican Center geht der Frage nach, wie man Sound, also Klänge, eigentlich noch so fühlen und erleben kann und was das mit uns macht. London-Korrespondentin Franziska Hoppen ist in diese Klangwelt abgetaucht.
Wir sind auf einer Presseführung durch die Ausstellung Feel the Sound, also spüre die Klänge, im Londoner Barbican. Eine Art interaktiver Pfad mit zahlreichen Installationen. Fasziniert rollt ein Kollege Magnetbälle auf einem Board hin und her und schiebt an Reglern. Aus den Lautsprechern über seinem Kopf schallt als Antwort eine immer neue Kakophonie. Klängen zu spielen, ist nur ein Teil des Ausstellungspfades. In einem dunklen Raum wird es politisch. Dort ertönt ein digitaler Chor. Es sind Stimmen von Transmenschen, verstärkt mit Hilfe eines Quantencomputers. Ausstellungsbesucher können sich selbst aufnehmen und Teil des Chors werden, erklärt Künstlerin Koda Nikolaev.
When they sing into the microphones, it converts their voice into a model.
Wenn sie in die Mikrofone singen, konvertiert der Computer ihre Stimmen in Modelle unserer. Sie können also mit uns und unseren Stimmen singen.
Opportunity to sing with us, but also sing with our voices.
Nikolaev erklärt, mit der jüngsten Entscheidung des obersten Gerichtshofs in London, dass Transfrauen rechtlich keine Frauen sind, sei die Installation noch einmal politischer geworden. Immer wieder Teil des Pfades, Stationen, die den inneren Rhythmus der Besucher wiedergeben. Man legt seine Hand auf Sensoren, die Herzschlag und Temperatur messen. Dann spuckt die Maschine einen QR-Code aus zu seiner ganz eigenen digitalen Symphonie.
It gives people an opportunity to see how their internal physiology.
Es ermöglicht Besuchern zu verstehen, wie ihre innere Physiologie auf die Klänge hier reagiert und sich mit der Zeit verändert. So lernen sie hoffentlich etwas über sich selbst und haben eine körperliche Erfahrung.
And have a more embodied experience overall.
Sagt Künstlerin Robin Landau. Genau das ist das Ziel der Ausstellung, nicht nur hin, sondern zuzuhören, einander, dem eigenen Körper.
Eine Ausstellung der anderen Art in London. Und das war die RBB 24 Inforadio Kultur.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland und A114 Richtung Berlin. Im Dreieck Pankow ist die Überfahrt wegen Reparaturarbeiten bis 23 Uhr gesperrt. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Glindow und Dreieck Plotzdam ist an einer Baustelle die rechte Spur gesperrt. Vorsicht auf der A11 Stettin Richtung Berlin. Zwischen Korin und Werbelin ist ein Fahrzeug liegen geblieben. Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring Richtung Wedding. Die Ausfahrt Schmargendorf ist wegen einer Ölspur gesperrt. Mitte der Tunnel Alexanderplatz ist wegen Bauarbeiten bis heute Nacht in Richtung Prenzlauer Berg gesperrt. Aktuelles zur S-Bahn. Wegen eines defekten Signals am Hackeschen Markt kommt es zu Verspätungen. Betroffen sind die S3, S5, S7 und S75. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit einem Geständnis hat heute der Prozess um den Messerangriff von Solingen begonnen. Angeklagt ist ein 27-jähriger Syrer wegen mehrfachen Mordes, versuchten Mordes und Mitgliedschaft in der Terrormiliz IS. Er wird beschuldigt, im vergangenen Sommer auf dem Stadtfest in Solingen 3 Menschen getötet und weitere verletzt zu haben. Viele Opfer leiden noch heute unter den Folgen.
Gerade hatte Siavash Husseini noch ein Video von der Bühne gemacht, wollte eigentlich ausgelassen feiern. Doch dann stach der Attentäter auf dem Stadtfest in Solingen mit dem Messer auf ihn ein. Mit 21 Stichen musste die Wunde genäht werden. Knapp 9 Monate danach ist sie verheilt. Doch was geschehen ist, verfolgt den 33-Jährigen heute noch.
Ich habe immer noch schlechte Träume in meinem Schlaf. Sporadisch. Ich sehe immer noch die Leute. Dann kann man nicht das einfach vergessen.
Heute nun steht der Mann vor Gericht, der ihm das angetan haben soll. Isa Al-Ha soll 3 Menschen auf dem Solinger Stadtfest getötet und 8 weitere verletzt haben. Er wurde in Syrien geboren, kam als Geflüchteter über die EU-Außengrenze nach Bulgarien und dann weiter bis nach Deutschland. Schließlich lebte er in Solingen, in diesem Flüchtlingsheim. Seine geplante Abschiebung scheiterte. Auch deshalb befeuerte der Anschlag in Solingen die Debatte über die Migrations- und Asylpolitik in Deutschland. Hinzu kommt:
Der Angeklagte verstand die Tat als Akt des Heiligen Kriegs, den er in Deutschland für die terroristische Vereinigung des sogenannten Islamischen Staats führen wollte.
Am Mittag legt Isa Al-Ha im Prozess ein Geständnis ab. Er habe schwere Schuld auf sich geladen, habe Unschuldige getötet und verletzt. Er erwarte eine lebenslange Haftstrafe. Zu den Vorwürfen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung äußerte er sich nicht. Wie der Angeklagte sich über Chatnachrichten radikalisiert haben könnte, ist dabei eine entscheidende Frage des Prozesses.
Es dürfen sicher auch hier fast noch mehr Fragen aufgetan haben als tatsächlich Antworten. Insofern wird alles Weitere dann hier zu klären sein.
An mehr als 20